War es nicht so, dass bei Trabuken eigentlich der Arbeiter schon so eine ästhetische, so einen ästhetischen Genuss einfach an dieser Arbeit findet? Also.
Ja, aber was heißt ästhetischer Genuss? Das muss man wirklich analysieren. Was Trabuken vermeiden will, ist das, was Derridas Supplement als Supplement bezeichnet. Ja? Das heißt, ein Zusatz. Nun, wenn ich aber zum Beispiel arbeite und einen Tisch da mache, ich produziere zum Beispiel diesen Tisch. Wenn ich diesen Tisch produziere, dann konzentriere ich mich darauf, dass dieser Tisch wirklich guter Tisch wird. Ja. Wenn ich zum Beispiel noch etwas erfahre, wie Freude an der Arbeit oder ästhetische Befriedigung, dass ich diesen Tisch mache, das führt nur zu einer gewissen Unkonzentriertheit, ja, nicht wahr? Zu einer gewissen Unklarheit der Aufgabe und zu einer gewissen Ablenkung von der reinen Anstrengung, diesen Tisch gemäß seines Tischseins, gemäß seiner Bestimmung zu produzieren. Das heißt, es ist wenig, ich muss sozusagen vermeiden, alles, was zusätzlich sein könnte. Ja? Also alle Überlegungen, die mit Kontemplation oder Antizipierung einer Kontemplation, eine mögliche Kontemplation oder Antizipierung eines ästhetischen Erlebnisses zu tun haben kann. Ja. Und sozusagen völlig aufgehen in dem, was ich tue, in meiner Funktion. Ja. Und sich völlig mit dieser Funktion identifizieren. So wie der Heilige zum Beispiel. Ja. Der Heilige, der fastet und betet. Ja. Er denkt nicht darüber, ob er dabei gut aussieht oder ob da, ich weiß nicht, ein Zintoretto kommt und ein schönes Bild von ihm macht. Ja. Nein, er ist sozusagen völlig konzentriert auf die Frage, ob er gerettet wird oder nicht. Und so, wenn ich arbeite zum Beispiel, wenn ich einen Tisch produziere, muss ich nur darüber denken, dass dieser Tisch wirklich ein guter Tisch sein wird und sonst nichts. Keine zusätzliche Überlegung, keine zusätzliche Anstrengung, eine absolute Askese.
Aber wenn man jetzt als realen Beispiel von dieser Theorie das Haus von Wittgenstein sozusagen annimmt, also dann, man sieht das ja heute als reine Ästhetik, es ist ja so eine extreme Fetischisierung dieses Ganzen, also nur reine Mechanik. Die Ästhetik ist vollkommen abgetragen, also es gibt nur, ich meine, wir empfinden das ja nicht als zunächst das, sondern man sieht das schon als eine Ästhetik. Also diese Türklinken werden ja normal so produziert.
Ja, das ist richtig, aber nehmen wir Wittgenstein. Ja? Wittgenstein kommt absolut aus der gleichen Ecke wie Trabuken und vom gleichen Tolstoi und so weiter. Und es gibt bei ihm die Beschreibungen, ja, nicht wahr, wenn Sie sich erinnern. Es gibt bei ihm die Beschreibungen indirekt, wie er diesen Tisch baut, ja? Dieses Haus baut. Und interessant, dass er beginnt diese Beschreibung mit dem indirekten Zitat aus Tolstoi, beginnt diese Beschreibung, indem er sagt, es gibt dir, man fragt, was ist die Sprache? Und wie die Sprache zu verstehen ist und wie die Sprache zu zeigen. Und man fragt das immer in einem Zustand, in dem die Sprache nicht funktioniert. Und sagt, am Wochenende. Und wenn die Philosophen und Linguisten und Philologen sich die Frage stellen, was ist die Sprache und wie sie funktioniert, sie machen das in einem Regime des Nichtfunktionierens. Nehmen wir aber ein anderes Beispiel, sagt er. Wenn die Sprache arbeitet, zum Beispiel, ich baue ein Haus, ja, und dann kommt ihm das, ja, diese Beschreibung, oder diese Passagen, wo er sich daran erinnert, an diese Arbeit. Und ich sage dem Arbeiter, nimm das oder den nächsten Stein und so weiter. Er tut das, er versteht das und er fühlt das aus. Ja. Er braucht kein Rassel, er braucht kein Frege, er braucht kein Kant, ja, um zu verstehen, was ich meine. Und alle Sätze, die ich sage, sagt er, sind keine richtig aufgebauten Sätze. Ja, keine richtig gebauten Sätze, trotzdem werden sie verstanden. Und dann sagt er, die Sprache ist immer verstanden, wenn sie arbeitet, und immer unverstanden, wenn sie nicht arbeiten. Deswegen muss man die Philosophie verbieten. Philosophie bekommt hier die Funktion der Kunst, ja, bei Karabukin. Man muss die Philosophie verbieten, weil die Philosophie ist nichts anderes als eine Selbsterfiktion der Sprache im Zustand ihrer Selbstkontemplation, im Zustand ihrer Untätigkeit, und so etwas muss man ausschließen. Und deswegen muss man die Philosophie bekämpfen, und zwar bekämpfen immer, wenn man die antritt. Ja. Nun ist es auch so, dass es ist allgemein bekannt, dass nachdem Wittgenstein dieses Haus gebaut hat, hat er jegliches Interesse an diesem Haus verloren, dieses Haus niemals betreten und eigentlich niemals darauf reagiert, wenn jemand ihm irgendetwas darüber gesagt hat. Und ich denke, dass im Idealfall muss es so sein, dass eine Kraft, am besten ist es Krieg oder Revolution, oder eine göttliche Kraft, ja, muss eigentlich alles zerstören, ja, was man macht. Und dann ist es perfekt. Also wenn an dem Augenblick, an dem Wittgenstein dieses Haus gebaut hat, dieses Haus vollkommen zerstört, verschwunden, er konnte dieses Haus dann weiterbauen, das wäre richtige, im Sinne dieser Ästhetik, eine richtige Praxis. Ja. Also im Grunde ist es diese Praxis, Penelope-Praxis, das heißt, man muss sozusagen alles vernichten, was man an Tage gedacht hat, gemacht hat. Vernichtet man alles, was man an Tage gemacht hat, kann man am neuen Tag neu anfangen. Man darf, ja, weil alles, was übrig gelassen wird, wird sozusagen ästhetisiert, kommt ins Museum. Und deswegen sagt ja auch missbilligend, ja, ich war Tarabukin, dass die Künstler irgendetwas tun, was letztendlich ins Museum kommt. Am besten tun die Künstler gar nichts, sondern, so wie Wittgenstein sagt, die Funktion der Philosophen heute ist, die Menschen zu überreden, keine philosophische Aussage zu treffen. Ja. So ist die Funktion, dann bleibt auch nichts übrig von dem, was man macht, inklusive seiner Kirche. So ist es ja auch für den ideellen Künstler die einzige Funktion, andere Menschen zu beobachten und sie davon abzubringen, sozusagen auch Kunst zu machen, auch dann, wenn sie das nicht bemerken, dass sie Kunst machen. Und wir machen ständig Kunst, ohne zu bemerken, dass wir die Kunst machen. Ja, wenn wir uns kleiden und in den Spiegel schauen, wenn wir uns ästhetisch oder andere ästhetisch bewerten und so weiter und so fort. Wir sind immer dazu geneigt, künstlerische Meinungen oder Reaktionen zu produzieren. Und die Funktion eines radikal avantgardistischen Künstler ist, uns von dieser schlechten Gewohnheiten abzubringen. Von dieser Aktion oder von dieser Praxis bleibt auch nichts übrig, was man unter Umständen dann ästhetisieren kann. Das heißt im Grunde, das, was von Wittgensteinhaus tatsächlich geblieben ist, ist nicht das Haus selbst, das ist so, ne? sondern seine Reflexion über Funktion die Sprache, wie er diese Sprache benutzt hat, als er dieses Haus gebaut hat. Ja, das ist sozusagen, was für ihn eine Bedeutung hat. Das Haus selbst hat für ihn. Also die Kunst ist eine Krankheit. Ja? Krankheit des Gehirns, ja, die kuriert werden sollen, und zwar durch die kuriert werden sollen, die eben Künstler sind. Das heißt, die Tragödie der Kunst, oder die durch die Krankheit der Kunst hindurchgegangen sind und haben also die Möglichkeit bekommen, auch andere von der Kunst zu haben.
Aber das scheint ja sozusagen genau der kritische Punkt zu sein, weil wenn man den Anspruch hat, wie Sie es gesagt haben, eine Welt zu erschaffen, die sozusagen so ist, wie sie ist, das heißt, in der alles immer schon richtig ist, und dann aber behauptet, wenn wir das geschafft haben, haben wir sozusagen ein Gesamtkunstwerk geschafft, dann ist sozusagen gerade sozusagen das Erreichen dieses Ziels, das Gesamtkunstwerk, schon sozusagen das Gegenteil von dem, was eigentlich zum Ziel stand, nämlich die absolut perfekte und dynamische Welt, in der immer schon alles perfekt ist. Das heißt, die Welt, in der immer schon alles perfekt wäre, wäre die Welt, in der Menschheit krank ist, in der Mensch Kunst schafft, diese Kunst auch als Kunst beobachtet. Und das wäre auch jetzt noch meine Nachfrage halt in Bezug auf Nietzsche, also zumindest der frühe Nietzsche würde ja sozusagen eher diese zweite Variante dann gegen die Avantgarde vertreten.
Naja, es ist so, dass man diese Gesamtkunstwerke nicht verstehen soll als zum Beispiel ein Zustand, ein stabiler Zustand. Übrigens, ich habe, glaube ich, das zitiert, dass wenn Wagner in der ersten Fassung seines Textes über Kunstwerk der Zukunft, also eben Gesamtkunstwerk, er spricht darüber, dass es immer ein Diktator sein soll, der sozusagen die Menschen zwingt, so zu Kunstwerk zu werden. Ja, die ganze Gesellschaft gehört zu einem Kunstwerk, von einem Künstler, von einem Diktator, aber an dem Augenblick, in dem sozusagen aus dem Ziel erreicht, muss er entweder umgebracht werden oder überhaupt eliminiert werden, in die Verbannung geschickt werden. Und der nächste Diktator muss den nächste Kunstwerk schaffen und so weiter und so fort. Das heißt, es geht um ständige Prozess der Erneuerung, wo sozusagen eben alle Spuren einer Stabilisierung, sobald diese Spuren und Zustände erscheinen, eliminiert werden sollen oder verflüssigt werden sollen, in Gang gebracht werden sollen. Also keine Stau, ja, nicht wahr? Und Wittgenstein, aber ich denke auch Trabuco, sind auch so skeptisch darüber, in Bezug auf die Möglichkeit, die Menschen definitiv zu kurieren. Ja. Man sieht zum Beispiel, dass sogar, wenn man durch die Straßen geht oder so weiter, man schaut, man macht Windows-Shopping, ja, nicht wahr? Und die Leute schauen auch ihre Gesichter in den Vitrinen an. Also dieser Drang zur Selbstwahrnehmung und zur Wahrnehmung der Wirklichkeit unter einer narzisstischen Perspektive ist ja praktisch unausrottbar. Genauso wie Wittgenstein auch nicht gemeint hat, dass die Sprache selbst irgendwann ein Zustand völliger Unabhängigkeit von Philosophie oder Freiheit Philosophie erreichen kann, sondern die philosophische Arbeit, wie die Arbeit der Künstler wird dann auch zur ewigen Praxis. Ja, zur ewigen Praxis. So hat das Guy Debord auch verstanden. Ja, war ewiger Kampf gegen das Spektakel oder gegen die Kontemplation oder gegen die Versuchung auf elementarsten Ebenen das eigene Bild oder andere Bilder wahrzunehmen, zu reflektieren oder ästhetisch einzuschätzen. Die ästhetische Versuchung ist so unausrottbar, dass auch der Kampf gegen die ästhetische Versuchung im Grunde dann eine ewige Praxis wird. Wie Wittgenstein, eine ewige philosophische Praxis des Kampfes gegen die Philosophie.
Wobei die Bohr natürlich dann auch selber eine sehr ästhetische Praxis vorschlägt, nämlich die Psychobiografie. Also das heißt, in der Stadt umher zu wandeln und ewig alles Zweck zu entfremden, was per se eigentlich schon eine sehr ästhetische, humanistische Entscheidung wäre.
Ja gut, aber bei ihm ist es sicherlich ambivalent. Ja. Allerdings ist es so, dass er diese Wanderung durch Paris gleichzeitig ist, ja, weil er alles sozusagen gegen das alles vorgeht, was es an dieser, an der ästhetischen Versuchungen und Verführungen dabei entdeckt. Ja. Er will sozusagen das alles neutralisieren, aber um das alles zu neutralisieren, muss das alles zunächst einmal entdecken. Ja, man kann nicht gegen irgendetwas kämpfen, wenn man sozusagen den Feind nicht kennt. Also zunächst einmal geht man durch Paris und genießt das alles. Und dann sagt man, wie schrecklich es ist und bringt sich selbst und den Leuten bei, Widerstand zu leisten und resistent zu werden gegen diese Art ästhetische Versuchung. Aber zunächst einmal muss man diese Versuchung. Ja, der Heilige ist der größte Verbrecher. Ja. Wenn nicht der größte Verbrecher war im früheren Leben, kann kein Heiliger werden. Ja, er muss sozusagen die ganze Versuchung auf seinem eigenen Leib erfahren, dann kann er sozusagen dann weiter auch andere heilen. Das ist der Freud, ja, der ist sozusagen von Hass auf seinen Vater absolut beherrscht. Ja, und deswegen kann er verstehen, was der Oedipus-Komplex ist und wie man sich befreit oder andere befreit. Ja, sonst geht es
nicht. Also die Situationisten oder die Bodies schlagen ja schon den Homo Ludens vor. Also der ewig wandelnde Mann in einem Gebilde von Constant am besten irgendwie gebaut, wo die Automaten die selbst versorgen, also die Automaten, die Menschen versorgen und der in ewiger Wanderung nomadenhaft in diesen Glasgebilden umherwandert. Das ist doch zutiefst ästhetisch.
Das ist zutiefst ästhetisch, wenn es so männlich ist. Das Problem ist, dass, dass es noch nicht der Fall ist. Ja? Ich meine, wir können, und das wird in einem anderen Band aus dieser Serie diskutiert, wir können das Leben als Leben ästhetisieren. Und das war den Griechen schon längst bekannt. Nur wenn sie das Leben als unsterblich setzen. Ja. Wenn wir sozusagen das Leben ist unsterblich, dass die Götter können sich ihres Lebens erfreuen. Ja. Weil sie immer diese zusätzliche, durch ihre Unsterblichkeit, ja, sie haben diese zusätzliche Zeit. Sie haben so in einer Zeitreserve, die ihm die Möglichkeit gibt, sich selbst und das andere zu ästhetisieren. Deswegen sind sie auch ästhetische Götter. Ja, der größte Fehler von ästhetischen Menschen oder Homo Ludens ist eben, dass der ästhetische Mensch, und deswegen ist die Ästhetik eine Krankheit und ist die Kunst die Krankheit, und der eigentliche Kunst ist Therapie. Ja? Also genauso Kunsttherapie im Sinne Therapie gegen die Kunst. Ja? Warum soll der Mensch therapiert werden? Ja, wegen seiner Mortalität. Was er bei der Kunstbetrachtung übersieht, ist die Tatsache, dass er sterblich ist. Ja? Und er sieht das übrigens strukturell. Ja? Er sieht das strukturell insofern, weil er irgendwelche Bilder von Marilyn Monroe oder was auch sieht und denkt, sie ist unsterblich geworden und ich bin teilhaftig dieser Unsterblichkeit geworden, indem ich ins Kino gegangen bin. Ja? Und kriegt ja dann Infarkt beim Ausgehen. Ja? Ist gleich so. Das heißt, man übersieht die eigene Mortalität und Und die Ästhetik ist eine Krankheit, die eben einen zum Tode weiter befördert, indem die Perspektive der Materialität verborgen bleibt und man nicht durch die Aktion sich bewusst zum Fakt, zum Faktum seiner Materialität verhält. Ja? Und das ist der Sinn des Mythos von narzisstischen Mythos. Ja? Das heißt, in dem Augenblick, in dem ich beginne, mein Bild im See zu betrachten, ja, bin ich der Illusion, gebe ich mir eine Illusion hin, dass ich immortal, unsterblich geworden bin, weil dieser Anbild besitzt keine Mortalität. Ja. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mich im Spiegel betrachte, dann ist es ganz klar, dass dieses Bild ist unsterblich. Warum? Weil dieses Bild kann entweder da sein oder verschwinden. Und beide sind Zustände der Unsterblichkeit. Das ist etwas, was Oscar Wilde auch repräsentiert hat in seiner Geschichte. Das heißt, jedes Abbild und jede Mimesis produziert in mir die Illusion der Immortalität und ich versinke in dieser Illusion der Immortalität, übersehe meine Endlichkeit, übersehe meine eigene Mortalität und bin eigentlich dann das Opfer der Welt. Ja? Aber die Welt ist nicht kontemplativ, sondern aktiv. Ja? So werde ich zum Opfer der Welt und werde sozusagen von der Welt vernichtet oder ausgebeutet in der Zeit, weil die Welt schläft nicht. Ja, in der Zeit, wo ich im Halbschlaf, im Tagtraum befinde, schläft die Welt nicht, sondern trachtet nach meinem Leben. Ja, nur wenn ich absolut paranoid bin und das niemals aus den Augen verliere, diese Perspektive der Paranoia. Das heißt, nur wenn ich absolut modern bin, ja, wenn ich wirklich radikal aktiv bin, dann kämpfe ich um mein Überleben. Oder wenn ich sterbe, dann sterbe ich zumindest bewusst. Ja, ich weiß, was geschieht. Und es handelt sich nicht um sozusagen Tod im Halbschlaf, sondern ja, um ein substanzielles Opfer, ja, wie Heidegger sagt. Ja, das heißt, ich bin in dieser Aktivität, ich bin synchron mit dem Lebensfluss oder mit dem Zeitfluss und in der ästhetischen Betrachtung, ich desynchronisiere mich von der Welt, indem ich zum Beispiel zwei Stunden im Kino sitze und einen Film betrachte und zwei Mal. Aber während dieser Zeit der Desynchronisierung, die Welt geht weiter in eine potenziell unangenehme Richtung. Okay. Das sind Viertel vor fünf, die Zeit ist vergangen. Und